ARD.
Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Ich bin Markus Sambale und mein Gast heute ist Stefan Kramer, der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Ein Mann, der beim Umgang mit der AfD eine klare Haltung hat und deshalb auch in der Kritik steht. Natürlich geht's auch in unserem Gespräch gleich darum. Wichtig dabei, wir haben dieses Interview aufgezeichnet, bevor die AfD diese Woche einen juristischen Teilerfolg erzielt hat, also vor der Gerichtsentscheidung, die besagt, dass die Gesamtpartei vom Bundesamt für Verfassungsschutz vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden darf. Leider konnte Herr Kramer aus Zeitgründen das Interview nicht nochmal neu geben, aber ich habe Stefan Kramer nachträglich noch um seine Reaktion auf die Gerichtsentscheidung gebeten.
Die negative Verwaltungsgerichtsentscheidung in Köln im Eilverfahren um die Einstufung der AfD als rechtsextrem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist für mich als Verfassungsschützer natürlich enttäuschend, aber in einem Rechtsstaat zu akzeptieren.
Stefan Kramer sagt außerdem noch, dass er durch die Gerichtsentscheidung keine Auswirkungen auf die Arbeit der Landesbehörden sieht, also etwa seine Behörde, den Verfassungsschutz in Thüringen, wie der dort die AfD einstuft. Und jetzt geht's los, das Interview mit Stefan Kramer, dem thüringischen Verfassungsschutzchef.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Chefs von Geheimdiensten, von Verfassungsschutzbehörden, die gehen nicht alle unbedingt gern so oft in die Öffentlichkeit. Sie machen das regelmäßig und anscheinend gern. Warum eigentlich?
Naja, gern ist jetzt vielleicht übertrieben. Also ich habe natürlich auch ein gewisses Ego, aber ich bin lange genug im politischen Geschäft. Also mir geht's heutzutage nicht mehr um mein Ego, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, sondern mir geht's darum, für die Sache und damit für den Verfassungsschutz und für seine Tätigkeit und sein Anliegen in der Öffentlichkeit nicht nur zu werben, sondern auch zu erklären, was wir tun. Denn oftmals ist das von Vorurteilen geprägt. Und ich glaube, tut es dringend Not, wenn wir selber als Verfassungsschützer über unsere Arbeit reden und nicht immer andere über uns reden lassen. Das ist also mein Hauptinteresse. Und daneben habe ich natürlich auch den gesetzlichen Auftrag, die Öffentlichkeit zu informieren über die Gefährdungen, die wir im Rahmen des gesetzlichen Auftrages bearbeiten. Und das versuche ich eben mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit.
Und manchmal mit einem Risiko verbunden. Sie haben auch schon mal von einem Gericht gesagt bekommen, Sie hätten gegen die Neutralitätspflicht verstoßen, als Sie sich über die AfD geäußert haben.
Ja, das war eine ganz besondere Formulierung, wo ich über die politischen Inhalte der Partei in einem Interview eine Aussage über die Inhalte der Politik gemacht habe. Das hat nun ein Gericht zum Anlass genommen, mir zu attestieren, dass das sozusagen zu weit gegangen ist. Aber die anderen Dinge, die Gefährdung durch die AfD betroffen haben, in demselben Interview hat das Gericht bestätigt bzw. mir zugestanden, obwohl die AfD diese beklagt hat. Das war mir also insofern wichtiger. Aber ja, ich will natürlich versuchen, möglichst solche Dinge in Zukunft zu vermeiden.
Zum Thema AfD, zum Thema Extremismus kommen wir gleich noch ausführlich. Ich würde gerne einsteigen mit einem aktuellen Thema, was viele Leute gerade bewegt. Die Affäre um den US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Eine Affäre, die weltweit Kreise zieht. Der Mann hatte Verbindungen zu Top-Diplomaten, Politikern, auch in Europa. Das hat in manchen Ländern zu heftigen Turbulenzen geführt, bei uns noch nicht. Haben Sie und Ihre Kollegen aus den anderen Verfassungsschutzbehörden denn Ihre Mitarbeiter angewiesen, dieses Material auch mal durchzugucken, ob da eine Spur nach Deutschland führt?
Also das ist Material aus dem Ausland. Insofern sind wir als Inlandsnachrichtendienst zwar nicht völlig unbeteiligt, aber solange wir keine tatsächlichen Hinweise darauf haben, dass es in diesen Akten Bezüge nach Deutschland zu Personen in Deutschland gibt, die dann möglicherweise kompromittiert wären oder aber Dienstgeheimnisse verraten hätten, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir müssen auch immer schauen, dass wir bei unserem gesetzlichen Auftrag bleiben. Solange wir das nicht haben, atmen wir tief durch und hoffen, dass das an uns vorbeigeht. Ob es so bleibt, kann ich Ihnen nicht sagen. Da will ich jetzt auch nicht orakeln.
Also bislang haben Sie keine Hinweise?
Bislang haben wir keine Hinweise. Und glauben Sie mir, auch unsere Bundesbehörden sind so schon intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Aber wie gesagt, bisher gibt es keine Hinweise.
Es reicht bis hin zu Mutmaßungen. Also selbst die polnische Regierung hat das öffentlich geäußert, dass womöglich der russische Geheimdienst da Material in die Finger bekommen könnte, um auch westliche Politiker zu erpressen womöglich. Halten Sie das für realistisch?
Absolut. Das gehört zu dem ständigen und gängigen Geschäft von internationalen, hauptsächlich Geheimdiensten, wie wir sie in Russland, aber auch im Iran oder in Nordkorea und in anderen Staaten kennen, die es eben sich zur Aufgabe machen, Kompromate zum Beispiel, also kompromittierendes Material zu sammeln, um damit Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun oder Informationen preiszugeben, die sie ansonsten im Traum nicht rausrücken würden. Also vorstellbar ist vieles und meine Fantasie hat da durchaus wenig Grenzen. Aber das ist alles höchst hypothetisch in unserem Fall, weil wir keine Hinweise für Deutschland haben und zweitens, vielleicht noch was Internes, wenn Sie als Nachrichtendienst an solchen Dingen natürlich, an solchen Informationen interessiert sind, also als Quellen würden Sie solche Leute nie führen, weil die völlig unberechenbar sind und Sie wollen Quellen ja geradezu steuern. Also insofern muss man hier unterscheiden zwischen Nachrichtendiensten, die dann meinetwegen Epstein oder andere benutzt hätten und auf der anderen Seite eben kompromittierendes Material aus dem, was dann in dem Epstein-Netzwerk gelaufen ist, zu beziehen. Letzteres ja, ersteres kann ich nur sagen, viel Glück. Quellen zu führen ist sowieso ein Hochrisikogeschäft, aber eben manchmal notwendig, um an Informationen zu kommen, an denen man nun sehr interessiert ist und die nicht in der Zeitung stehen.
Herr Kramer, zur innenpolitischen Lage. Die deutschen Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern haben die Aufgabe, Gefahren für Freiheit und Demokratie zu erkennen und zu benennen. Vor 5 Jahren hat Ihre Landesbehörde, die AfD, also konkret den Landesverband Thüringen, deshalb als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Diese Partei hat bei der Landtagswahl dann 2024 fast 1/3 der Stimmen bekommen. In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Entwicklungen. In Umfragen zumindest liegt die AfD im Osten weit vorn. Wie erklären Sie das? Hat Ihre Einstufung die Wähler nicht abgeschreckt?
Das ist eine sehr gute Frage, die man vielleicht später mal retrospektiv als Historiker noch besser beantworten kann, wenn man alle Fakten dann am Ende kennt. Ich glaube nicht, dass die Arbeit des Verfassungsschutzes und vor allem auch unsere entsprechenden Verlautbarungen über die aus unserer Sicht Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch die AfD in Thüringen im Landesverband, dass die jetzt nochmal besonders dazu geführt hätte, quasi die Partei nochmal in den Prozentpunkten nach oben zu treiben, obwohl Herr Höcke mich seinerzeit sogar mal auf einem Post im sozialen Netzwerken als Mitarbeiter des Monats gelobt hat, weil die Äußerungen seiner Ansicht nach zu einem entsprechenden Peak in den Umfragen geführt haben. Ich denke, unsere Aufgabe ist zunächst mal völlig unabhängig davon, wie solche Wahlergebnisse aussehen und vor allem auch Meinungsumfragen ausgehen, auf Gefährdungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnungen aus unserer Sicht hinzuweisen. Das tun wir auch nicht, weil wir morgens plötzlich beim Kaffee Lust drauf haben, sondern weil wir natürlich umfangreiche Faktensammlungen auch anlegen, Materialsammlungen, die wir dann auch bewerten. Und bei diesen Materialien muss dann auch immer in Erwägung gezogen werden, ob entlastendes Material vorhanden ist, was wir getan haben. Wir haben uns das schon nicht leicht gemacht, sondern haben auch immer geschaut, wie sind Äußerungen, wie sind Publikationen der Partei tatsächlich zu interpretieren. Gibt es da nur eine Variante, verfassungsfeindlich, oder gibt es eben auch andere? Aber es ist natürlich was anderes, wie das in der Bevölkerung ankommt und wie dann auch eine Partei in Thüringen, die AfD, sich dann als Opfer darstellt, um dann ganz bewusst sogar noch teilweise Wahlkampf damit zu machen, wenn man sagt, man ist jetzt Beobachtungsobjekt.
Sie haben eben selbst den Vorwurf auch angesprochen, den die AfD immer wieder erhebt gegen die Verfassungsschutzbehörden insgesamt, auch gegen Sie als Person, dass das Vorgehen gegen die AfD politisch motiviert sei. Nun kann man ja nicht wegdiskutieren, dass Ihre Behörde einem SPD-geführten Innenministerium unterstellt ist, dass Sie selbst auch Parteimitglied sind. Wo ziehen Sie da die Linie?
Relativ einfach. Dieses Argument, wir seien politisch gesteuert, ist natürlich nur nach vorne geschoben, um uns zu diskreditieren. Es geht hier um klare Fakten, die wir gesammelt und bewertet haben, inklusive entlastendem Material, zumindest auch am Anfang noch und auch jetzt tun wir das noch, die uns am Ende zu dem Schluss geführt haben, dass wir davon überzeugt sind, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Partei handelt. Ich höre immer wieder auch aus den AfD-Kreisen, ja, ich würde mit Meyer, unserem Innenminister, sonntags morgens beim Bier zusammen zusammensitzen und dann würde er mir Aufträge erteilen. Also erstens, ich weiß gar nicht, ob Herr Mayer überhaupt Bier trinkt. Zweitens wäre ich schön blöd, wenn ich mich auf sowas einlassen würde. Und der Innenminister ist auch noch nie auf diese Idee gekommen und würde auch nicht drauf kommen, weil er wie ich nämlich beide genau wissen, dass ich mit solchen Einstufungen irgendwann vielleicht vor dem Verwaltungsgericht lande. Und dann hilft es relativ wenig, wenn ich dem Verwaltungsrichter oder der Richterin erzähle, ja, der Herr Minister hat mir aber den Auftrag erteilt. Natürlich haben die Innenminister, Bund wie Land, die Rechtsaufsicht, dass wir keinen Unfug treiben. Aber die fachliche Bewertung und Bearbeitung liegt ausschließlich in der Kompetenz der Behörden und ist eben einer politischen Einflussnahme entzogen. Und ich kenne keinen meiner Kolleginnen und Kollegen in den Landesämtern, aber auch nicht im Bundesamt, die sich auf eine politische Einflussnahme einlassen würden, weil die Gefahr, dass das am Ende vor einem Gericht kassiert wird, viel zu groß ist. Also insofern kann ich hier nur mit voller Überzeugung, manche werden sagen, ich bin vielleicht naiv, das mag sein, aber in der heutigen Zeit hilft das, über manches dann hinwegzukommen, kann sagen, es gibt diese politische Einflussnahme nicht. Und wer seinen Job ordentlich macht und ihn auch richtig versteht, der wird sich auch, sollte jemand mal auf die Idee kommen, politisch Einfluss nehmen zu wollen, entgegenstellen, weil das ist auch ein Stück weit ein Berufsethos und den habe ich zumindest in meiner Zeit im Verfassungsschutzverbund nicht nur kennen, sondern auch schätzen gelernt. Da gibt es klare Grenzen.
Herr Kamer, ich würde mit Ihnen gern das Szenario durchspielen, dass die AfD in einem Land in Regierungsverantwortung kommt, vielleicht mitregiert oder selbst regiert. Das ist ja in Sachsen-Anhalt, wenn wir uns Umfragen angucken, nicht komplett ausgeschlossen. Was hätte das für Folgen für ein Land, wenn die AfD plötzlich entscheidet oder mitentscheidet, wer den Verfassungsschutz dort leitet?
Also zunächst einmal glaube ich, wir müssen gar nicht so sehr nur auf immer Sachsen-Anhalt schauen. Hier wird Sachsen-Anhalt quasi immer in den Mittelpunkt und das könnte der Sündenfall und ich weiß nicht, was es da alles für Vorhalte
gibt. Weil dort die Wahlen anstehen natürlich.
Ja, natürlich, klar. Aber ich sage mal so, ich will jetzt keine ungebührlichen Voraussichten wagen, aber wer sagt denn, dass die Regierungen, die momentan zum Teil auf Kante genäht in anderen Bundesländern funktionieren, tatsächlich durchhalten? Ob es da nicht möglicherweise sogar Leute gibt, die sich nur danach sehen, mit den Blauen dann doch eine Koalition einzugehen. Also da gibt es eine Menge Diskussionsstoff. Aber mir ist einfach nur wichtig, wir sollen aufhören, Sachsen-Anhalt immer so quasi als den möglichen Sündenfall in die Mitte zu stellen. Ja, die Situation ist da eine besondere und ja, wir haben da Wahlen. Aber es lenkt ein bisschen davon ab, dass das Problem in vielen Teilen unserer gesamten Bundesrepublik im Osten wie im Westen besteht. Und wir haben in der Zwischenzeit auch noch Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Wir haben auch noch Kommunalwahlen an anderer Stelle. Also wir sollen nicht immer nur so ein bisschen wie der Hase auf die Schlange starren, weil wir uns Sachsen-Anhalt quasi als Worst-Case-Szenario ausmalen, sondern wir sollen alles dafür tun, dass es schon in den anderen Wahlen, die jetzt stattfinden, möglichst die Wählerinnen und Wähler verstehen und erkennen, wo die Gefahren für unsere Demokratie bestehen. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage zurück. Was mache ich, wenn? Ja, das ist eine hypothetische Frage, klar. Wenn ich plötzlich einen AfD-Innenminister habe, der mir dann als Dienstvorgesetzter Anweisungen geben wird, der versuchen wird, Einfluss zu nehmen, Informationen zu erlangen und dergleichen mehr. Ich könnte mir jetzt einen schlanken Fuß machen und sagen, ist überhaupt kein Problem. Also sollte Björn Höcke bei uns Ministerpräsident oder in Regierungsverantwortung kommen, hat er mir schon versprochen vor etwas über einem Jahr, dass ich der Erste bin, der rausfliegt. Also insofern muss ich mich mit dem Problem dann nicht mehr auseinandersetzen. Ich würde auch für ihn nicht arbeiten, davon mal abgesehen wollen, aber das ist jetzt rein hypothetisch. Die Frage, wie wir uns als Verfassungsschutz positionieren, wenn wir plötzlich Extremisten, das müssen nicht nur Blaue sein, das können auch andere sein, in der Regierung haben, das ist eine ziemlich konkrete Frage, die wir so beantworten, dass wir weiterhin unseren Job machen und dass wir versuchen, die Sicherheit des Landes Thüringen in meinem Fall, aber auch der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten, auch wenn wir in einer Regierung möglicherweise schon die Feinde der Demokratie haben. Wie das dann im konkreten Alltagsgeschäft aussieht, welche Informationen ich meinem Minister dann geben würde oder nicht, wenn er an mir überhaupt festhalten würde mit dieser Ansage, das ist ziemlich klar. Ich werde keine Geheimnisse verraten und ich werde mit Sicherheit auch keine sicherheitsgefährdenden Informationen in die Hand des Ministers geben, was dann natürlich meine Tätigkeit ziemlich befristen wird, weil er sich dann jemand anders suchen wird. Ob er dann andere findet, ich kann sagen, bisher ist es so, dass meine Frauen und Männer und es im Amt da eine sehr klare Haltung zu haben, die kenne ich auch aus anderen Ämtern. Natürlich hat man Sorge vor einer solchen Entwicklung, aber da sind eigentlich also zumindest in den Ämtern felsenfest positioniert. Was mir aber im Moment viel mehr Sorge bereitet ist, für dieses Worst-Case-Szenario haben wir uns auch noch einiges anderes überlegt, aber dass schon jetzt aufgrund der politischen Entwicklung in einzelnen Behörden, und ich will hier jetzt niemanden an den Pranger stellen, Land, Bund, Kommune, immer mehr Stimmen laut werden, ui, der Wind könnte sich drehen, darauf wollen wir uns mal lieber besser einstellen, denn man will, wenn es zu so einer Machtübernahme käme, dann nicht auf der falschen Seite stehen. Also man hat effektiv Angst davor, dass wenn dann solche Leute in Amt und Würden sind, Repressionen ausgesprochen werden und andere Dinge, dass man dann eben sich vorsorglich schon mal für den mittleren Weg entscheidet.
Das erleben Sie jetzt schon?
Das erlebe ich jetzt schon und das führt leider auch dazu, dass an manchen Stellen, wie gesagt, das sind noch Minderheiten, das ist nicht die Mehrheit. Im Gegenteil, die Mehrheit steht tapfer und hält auch die Stellung. Aber es gibt eben einige, die schon sagen, ui, lieber nicht. Und das führt dann dazu, dass in manchen Einzelfällen, leider auch bei uns in Thüringen, eben die wehrhafte Demokratie und der Rechtsstaat die Mittel, die weit unterhalb des Verbotsverfahrens, ich habe es eben angedeutet, liegen, nicht umsetzt und nicht wahrnimmt und damit auch sozusagen eigentlich seine Aufgabe nicht mehr erfüllt. Und das ist höchst bedauerlich. Und unsere Aufgabe muss es sein, den Kolleginnen und Kollegen eher Mut zuzusprechen. Am Ende muss jeder selbst entscheiden. Aber wir müssen eigentlich ein Klima erzeugen, dass wir zumindest parteipolitisch unabhängig für den Rechtsstaat einstehen und für die wehrhafte Demokratie. Und ja, dazu gehört auch Mut und dazu gehört auch Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in der ARD-Audiothek oder teilen Sie diese Folge. Das hilft anderen, das Interview der Woche besser zu finden. Diesmal zu Gast ist Stefan Kramer, der Präsident des Amtes für Verfassungsschutz Thüringen. Herr Kramer, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Das macht vielen Menschen Sorgen. Der Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin. Es gab Cyberangriffe, die haben teils den Flugverkehr gestört, lahmgelegt, Sabotage an Bahnstrecken. Wie anfällig ist unsere kritische Infrastruktur derzeit?
Ja, Sie bringen mich jetzt in eine schwierige Lage, weil wenn ich Ihnen quasi alles erzählen würde, Sie kennen den Satz, dann würde ich Sie nicht nur beunruhigen, sondern würde ich möglicherweise den Angreifern auch noch Hinweise liefern. Aber Spaß beiseite, alle wissen, glaube ich, dass wir unter einer hybriden Bedrohungslage, manche sogar sagen, wir sind im Grunde in einem hybriden Krieg und das jetzt schon seit einigen Jahren. Das heißt, ausländische, inländische Bedrohungsszenarien für kritische Infrastruktur, für Militär, für Polizei, für Sicherheitsbehörden oder aber auch eben kritische Infrastruktur, Verkehrsunternehmen, Deutsche Bahn, ich denke da an Manipulationen an den Anzeigetafeln schon vor vielen Jahren, Router, die plötzlich ausgefallen sind durch Hackerangriffe. Also wir haben ein breites Band. Wir sind anfällig, das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass wir natürlich 80 Jahre bummelig im Frieden gelebt haben, mehr oder weniger den Kalten Krieg jetzt ausgeblendet und manch anderes, wo man sicherlich noch anders aufgestellt war damals. Aber im Grunde haben wir es nicht für möglich gehalten, dass wir es wieder mit Krieg oder einem Angreifer von außen zu tun haben. Ich darf an unsere ehemalige Bundeskanzlerin erinnern, die davon gesprochen hat, als man festgestellt hat, dass möglicherweise auch ihr Handy sogar von einem Alliierten beziehungsweise Verbündeten überwacht worden ist, dass sie gesagt hat, unter Freunden spioniert man nicht. Kleine Ernüchterung, spioniert wird immer, überall und von jedem. Auch wir spionieren, nicht als Verfassungsschutz, aber unsere anderen Kollegen und Kolleginnen in den anderen Nachrichtendiensten, weil es ihr Auftrag ist. Denn keine Regierung der Welt bevorzugt es, Informationen erst aus den Medien zu erfahren, sondern möchte ganz gerne einen Vorsprung haben, um dann entsprechend auch die eigenen Handlungen zu skalieren. Also das Ganze ist nicht neu, aber in der Tat, wir haben aufgrund der Friedensdivision Dividende, uns so ein bisschen in den Schlafwagen begeben und haben gedacht, das wird schon alles gut, und stellen eben jetzt immer mehr und immer öfter fest, dass die Einschläge näher kommen. Und das ist jetzt kein Hexenwerk, aber man muss eben jetzt seine Hausaufgaben machen und das möglichst schnell, um wenigstens die einfachsten Hürden aufzubauen, um nicht an unsere kritische Infrastruktur ranzukommen, beziehungsweise Redundanzen aufzubauen, so dass, wenn mal was einschlägt und kaputt geht, man eben gegebenenfalls umschalten kann. Und ich kann nur sagen, es gab vor Jahren schon mal das Buch Blackout und später dann die Verfilmung, die auch während der Pandemie gezeigt wurde. Das ist nicht überzogen, sondern das hat schon gute Anhaltspunkte dafür geliefert, womit wir es möglicherweise zu tun bekommen, beziehungsweise an einigen Stellen schon zu tun haben.
Wenn Sie sich gerade die jüngsten Angriffe und Bedrohungen der kritischen Infrastruktur angucken, was ist Ihr Eindruck, wohin führt die Spur? Die Rede ist von Linksextremisten, die Rede ist von Spuren nach Russland.
Schauen Sie, ich bin mit Spekulationen an der Stelle und sowohl Ausschließerei als auch unrechtmäßiger Zuweisung vorsichtig. Auch Bekennerschreiben, die teilweise auftauchen, haben sich in anderen Fällen schon mal als falsch erwiesen. Ich sage immer ganz deutlich, solange wir die konkreten Täterinnen und Täter, beziehungsweise die Polizei, mit der wir ja zusammenarbeiten, nicht ermittelt festgestellt haben, müssen wir vorsichtig sein mit Zuweisungen. Man kann Dinge in Richtungen verorten teilweise. Wir wissen bei diversen Hackerangriffen, dass die Server in Russland standen, um ein Beispiel zu nehmen, oder ein anderes Beispiel wie jetzt in Berlin-Adlershof oder vorher schon beim Tesla-Werk in der Nähe die Strommasten. Es gab Bekennerschreiben, die ziemlich sicher der linksextremistischen Szene zuordnenbar waren. Aber auch da nochmal muss man vorsichtig sein. A, man weiß nicht, sind es wirklich am Ende echte Bekennerschreiben gewesen, egal wie man darüber spekuliert, ob die Wortwahl, die Satzsyntax und so weiter passt oder nicht. Wir können auch zum Beispiel nicht ausschließen, ob nicht auch Linksextremisten als willige Gehilfen von ausländischen Nachrichtendiensten benutzt worden sind. Vielleicht wissen sie selber nicht mal, dass sie als solche benutzt worden sind.
Was halten Sie für möglich?
Also ich halte vieles für möglich, weil wir wissen, insbesondere Russland hat es in den letzten Jahren sich zur Aufgabe gemacht, Linksextreme, Rechtsextreme und andere Gruppierungen zu unterstützen und zu instrumentalisieren, um für möglichst viel Chaos und Spaltung in unserer Gesellschaft zu führen, um den Menschen das Vertrauen in den Staat zu erschüttern, was ohnehin schon an der einen oder anderen Stelle Risse gehabt hat, aber diese Risse zu vertiefen, um am Ende dafür zu sorgen, dass uns die Demokratie um die Ohren fliegt. Und deswegen allein dieses Beispiel zeigt, und wir haben andere Akteure, die ähnlich vorgehen, dass man sich, wenn man es nicht konkret weiß und belegen kann, am Ende sich nicht immer wirklich sicher sein kann, dass man den möglichen Täter schon hat. Aber die Suche nach dem Täter ist das eine. Was für mich zum jetzigen Zeitpunkt viel wichtiger ist, und ich will das jetzt nicht kleinreden, natürlich muss man immer sehen, woher die Angriffe kommen, aber wir müssen uns noch viel mehr mit der Aufgabe beschäftigen, wie können wir unsere Gesellschaft, wie können wir unsere Netzwerke, wie können wir unsere Kritisstandorte so härten, dass uns die Einschläge zwar berühren, aber uns nicht aus der Kurve werfen. Und das muss jetzt unsere Hauptpriorität sein.
Herr Kramer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war das ARD-Interview der Woche mit Stefan Kramer, dem Präsidenten des Amtes für Verfassungsschutz Thüringen.
Die Welt wird komplizierter und die Geheimdienste müssen da irgendwie mithalten. Wie verändern neue Technologien von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten? Wie reagieren sie auf internationale Krisen? Die vierte Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht tief ein. Jede Woche ein neuer, ein echter Fall aus der Welt der Spione. Überall da, wo ihr Podcasts hört, und zuerst in der ARD-Audiothek.